Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum, Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.
Ja, und ich bin Annette Lennertz. Und unser Thema heute, 100 Jahre Reiterverein Mannheim. Es gibt über 7000 sogar Reitervereine in Deutschland. Der Mannheimer Reiterverein ist aber nicht einer unter vielen, muss man sagen. Um die Besonderheiten dieses Vereins wird es gehen in unserem Podcast. Und natürlich gibt es auch einen Anlass. Und der Anlass ist nämlich der Geburtstag. Am 29.05.1926 ist der Start dieses Vereins. Er ist also 100 Jahre alt geworden. Und im Studio des Bermudafunks ist der Vorsitzende des Mannheimer Reitervereins, Peter Hoffmann, und Hans-Peter Rings, Urgestein beim Archivum, Stadthistoriker. Und er hat ein Buch verfasst, dazu kommen wir später. Vor kurzem wurde ja der Geburtstag gefeiert, ganz groß, war es ein rauschendes Fest, Herr Hoffmann?
Ja gut, das Fest war eingebettet in das Maimarkt-Turnier, weil das Maimarkt-Turnier ist ja im Grunde die Veranstaltung, mit der Reiterverein nach außen wirkt, und zwar nicht nur nach außen über die Grenzen des Vereins hinaus oder die Grenzen der Stadt, sondern der Reiterverein hat mit dem Maimarkt-Turnier mittlerweile einen internationalen Status erlangt. Und da hielten wir das für den richtigen Zusammenhang, in dem man die 100 Jahre feiert. Und das haben wir auch am Samstagabend gemacht. Und es war zumindest mal sehr lustig.
Ja, waren viele Leute da wahrscheinlich, ne?
Ja, ein paar hundert Leute waren da.
Ja.
Und ja, haben wir Spaß gehabt.
Tja, und jetzt kommen wir auch zu dem Buch, was genau zu diesem Anlass herausgegeben worden ist. Der Titel dieses Buchs heißt Das Pferd dem Menschen nahe bringen. 100 Jahre Reiterverein Mannheim. Es ist einem Archivum, Festschrift, geschrieben hat sie unter anderem, aber hauptsächlich eigentlich Hans-Peter Rings. Aber es gab auch noch Mitautoren, Herr Rings, gell?
Ja, es gab ganz prächtige Mitautoren, muss man dazu sagen. Der eine ist der Peter Wiragge, allseits bekannt hier in Mannheim.
Vom Mannheimer Morgen.
Vom Mannheimer Morgen, der Chefreporter und der Chefredakteur des Reiterjournals, auch ein ausgewiesener Reiterfachmann, der Herr Roland Kern. Die haben hinten die beiden Beiträge, also dort, wo die Geschichte, sag ich mal, so ein bisschen aufhört und die Geschichte 2.0 beginnt, da beginnen auch diese beiden Autoren. Ja, und davor ist halt dann, wie der Hoffmann es sich auch gewünscht hat, die ältere Geschichte, die tatsächlich zurückgeht bis 1607, obwohl da vom Reiterverein natürlich, sagen wir mal, nur ideell was zu sehen war.
Wie kamen Sie auf die Idee, das zu schreiben?
Also auf die Idee kam ich natürlich durch eine große Motivatorin, die es hier in Mannheim gibt. Und die heißt Helen Heberer, die enge Beziehungen zu Herrn Hoffmann hat. Auf jeden Fall hat sie mich angesprochen, ob das was wäre für mich, weil sie weiß, ich habe ja schon einige solche Sachen gemacht. Vor kurzem erst die große MVV-Festschrift, ausgewiesenen Autoren und Redakteuren natürlich zusammen.
Aber selber Reiter sind Sie nicht?
Selber Reiter ist übers Kirmeskarussell nicht hinaus.
Ja, ich habe natürlich auch nicht so viel mit Pferden zu tun. Als Kind natürlich Pferde, Ferienkurse gemacht und später im Urlaub mal geritten, aber jetzt nicht so wie Sie, Herr Hoffmann. Sie sind ja richtig Reiter gewesen, Springreiter, gell?
Ja, das ist richtig. Das ist meine Leidenschaft und das ist auch heute noch. Und deswegen, das Maimarkt-Turnier hat ja einen großen Schwerpunkt beim Springreiten. Wir haben seit 5 Jahren den Nationenpreis hier. Ab dem Zeitpunkt, wo es vom Internationalen Verband erlaubt war, pro Land nicht mehr nur einen Nationenpreis zu haben, sondern 2, ist der zweite nach Mannheim gegangen. Und ja, das hängt mit meiner Verankerung im Springreiten zusammen.
Ja, also Sie haben als Junge schon angefangen, denke ich mal. Ich habe gelesen, sogar der Großvater hatte was mit Pferden zu tun.
Mein Großvater war Schmied.
Schmied, also hat der auch Hufeisen gemacht?
Der hat Hufeisen gemacht, der stammt aus dem Odenwald, Muda im Odenwald. Da hat der Opa Ackerpferde beschlagen. Damals gab es ja da im Ort nichts mit Reitpferden. das eine oder andere Ackerfeld, wo nicht ganz so dick war, da ist vielleicht mal jemand drauf geritten. Aber im Wesentlichen mussten die ihre Arbeit auf dem Feld verrichten.
Ja, also dann gehen wir mal zu diesem wahnsinnigen Turnier, das es hier in Mannheim gibt, das wirklich outstanding ist, kann man sagen. Gibt es irgendeinen anderen Verein, der so ein großes Turnier veranstaltet in Deutschland noch? Ich glaube nicht, oder? Das ist ja praktisch von einem Verein kaum zu stemmen.
Gut, man muss sehen, es gibt noch zwei Veranstalter, die das mehr auf dieser Basis machen, auch mit privatem Hintergrund. Das ist zum einen Hendrik Snoek in Münster, der selber einer von den Top-Springreitern war. Und das andere ist Wiesbaden mit der Familie Dickerhoff, früher Zementwerke. Die gestalten das Turnier dort.
Aber ansonsten sind so Großturniere dann eher kommerziell, ne?
Das ist dann kommerziell, machen Agenturen. Aber das war für uns in Mannheim nie ein Thema. Ich wollte das Turnier, das es ja schon gab, als ich noch nichts damit zu tun hatte, nämlich 64, da durfte ich das Schleifenpony führen. Und da hat mich das schon begeistert. Und als in den 70er Jahren das Turnier zu schwächeln anfing, habe ich gesagt, also das darf nicht sein. Wir in Mannheim, wir müssen ein großes Turnier haben. Und da habe ich mich entschlossen zu kandidieren für den Vorstand, weil mit dem Vorstandsamt ist die Verantwortung fürs Turnier verbunden. Und habe dann ab 83 habe ich das Turnier dann gemacht.
Das ist eine unglaubliche Arbeit, denke ich. Sie sind ja auch noch Rechtsanwalt und leiten ein Unternehmen. Wie machen Sie das?
Ja gut, also es ist natürlich eine Frage, was haben Sie für ein Umfeld, was haben Sie für Leute, mit denen Sie zusammenarbeiten. Sie müssen sich ja Zeit natürlich einteilen. Ich war ja zwischendurch noch 10 Jahre Mitglied des Gemeinderats. Also ja, viel Freizeit hat man nicht. Aber wissen Sie, wenn die Arbeit Spaß macht, dann kommt es einem nicht so vor, als wäre es Arbeit.
Ja, man muss ja sagen, dieses Turnier hat Geschichte geschrieben. Sie machen das jetzt seit 44 Jahren, da den Vorsitz, also fast schon eine Legende, lebende Legende. Aber was da alles war, ich glaube, 4 deutsche Meisterschaften, gell?
Das ist richtig,
das, ja. Und dann noch 2 Europameisterschaften, habe ich mir aufgeschrieben. Dann noch 2 Bundeschampionate, Voltigier-Weltmeisterschaft, Nationenpreis, was unglaubliche Turnier-Events, die hier stattfanden. Und Namen, unglaubliche Namen auch. Olympiasieger, die hier aufritten.
Die müssen sie natürlich hier haben. Und zwar, bevor sie diese großen Championate machen, müssen diese Top-Reiter hier sein. Denn beim internationalen Verband entscheiden die auch mit darüber, wo ein Championat hingeht. Und ich habe während meiner Studienzeit bei Achatz von Buchwald geritten. Und der war 25 Jahre im A-Kader der deutschen Reiter. Und dadurch habe ich sehr, sehr viele von seinen Reiterkollegen kennengelernt und habe so ein bisschen in diese Szene reinschnuppern können, habe Kontakte knüpfen können und habe vor allen Dingen, weil ich mit ihm auch zum Turnier gefahren bin, und zwar als Pfleger, habe ich mal erkannt, was muss hinter den Kulissen stimmen, dass die Pfleger auch zu ihren Reitern sagen, nee, da gehen wir hin, wir gehen nicht woanders, wir gehen dorthin, weil es dort gut ist. Und so kam das, und dann 83 habe ich den Vorsitzenden abgelöst bei uns im Verein und dann habe ich die Verantwortung für das Turnier gekriegt und wir haben dann auch sehr schnell deutsche Juniorenmeisterschaften, dann die von Ihnen erwähnten 4 deutschen Meisterschaften gehabt und irgendwann bei einer Pressekonferenz sagte Gerd Wildfang, der damalige Weltmeister, warum machst denn du keine Europameisterschaften? Und da kam ich erstmal auf die Idee, ich denke, also wenn der das sagt, muss man dran gehen. 95 wollte ich es machen, da hat uns noch St. Gallen das weggeschnappt. Die sind dann allerdings fürchterlich abgesoffen, weil das Stadion nicht so viel Regen aushält. Also Pech. Ich war dann damals dort, das war echt Pech. Ich habe 97 dann gekriegt. Das war ein Jahr, nachdem 16 Jahre in Deutschland keine Europameisterschaften mehr waren. Und das war ein richtiger Knaller, dass wir das gekriegt haben. Wir hatten da auch sehr viel Unterstützung aus der Wirtschaft. Wir konnten sehr gute Geldpreise ausschreiben. Ich konnte den Helmut Kohl dazu gewinnen, dass er Schirmherr gemacht hat. Wir haben aus Frankreich für den Schauabend konnten wir das Quatre Noir kriegen. Das Quatre Noir ist damals ganz wenig aus Frankreich rausgegangen. Und die haben einen Preis aufgerufen, dass sie nach Mannheim kommen, wenn sie nach Mannheim kommen, der war für uns nicht übersetzbar.
Und, was heißt das?
Ja, das war mehrere hunderttausend Mark damals, also das war nicht zu machen. Konnte man über den Etat nicht machen. Und Helmut Kohl ist bekanntermaßen öfter in Mannheim in die Jesuitenkirche gegangen. Da habe ich ihn als mal getroffen und da hat er immer wieder gefragt, was macht denn das Turnier und kriegst du das alles hin? Und dann habe ich mir das mit den Franzosen erzählt. Habe ich gesagt, ich wollte deutsch-französische Freundschaft hier in Mannheim. Wir müssen was mit den Franzosen machen. Ich wollte denen das Quatre Noir, denen ihre nationale Reitschule, die wollte ich hier auftreten lassen. Habe ich gesagt, aber die wollen ja so viel Geld, das geht gar nicht. Und dann sagt er, schreib mir das mal, ich kümmere mich drum. Und dann auf einmal kriege ich die Nachricht, also gegen Aufwandsentschädigung machen sie es, aber keine Gage. Und das fand ich ein Knaller. Und auch, dass der Bundeskanzler sich selber darum bemüht hat.
Ja, und dann kamen ja auch ganz große Namen, Schockemöhle, Winkler.
Ja gut, das waren im Grunde alle, auch der Nelson Pessoa, sein Sohn, der Rodrigo, die sind hier geritten, das sind zwei Brasilianer, von den Engländern, John Whittaker zum Beispiel, also der Pierre Durand aus Frankreich, 88 war der Olympiasieger, die waren alle hier. Und es gab, glaube ich, keinen Titelträger, der nicht in Mannheim geritten hat. Auch die spätere Präsidentin der Internationalen Reiterlichen Vereinigung, die Prinzessin Haya von Jordanien, die ist hier geritten. Die hatte einen irischen Trainer, die sind dann mit ihren Pferden angekommen und die war 2007 Präsidentin, die hat das auch mit gefördert, dass Deutschland oder dass Mannheim das 2007 kriegt. Man muss sehen, 2006 waren Weltmeisterschaften in Aachen und dann kam ich und habe gesagt, ja, und 2007 in Mannheim Europameisterschaft, da haben die erst gedacht, er ist verrückt geworden. Ich bin aber dran geblieben und ich erinnere mich, wir hatten in Paris die entscheidende Sitzung. Der Schweizer Springreiter Markus Fuchs, der kam zu mir und sagt, was willst denn du hier? Ich sage, was ich hier will. Also erstens habe ich Turnier angeguckt und nachher ist ja Präsentation. Hat er gesagt, Peter, ganz ehrlich, du hast keine Chance. Habe ich gesagt, gut, wenn so ist, aber jetzt habe ich alles vorbereitet, ich gehe da rein. Und ich habe meine Präsentation damit angefangen, dass ich gesagt habe, ich weiß, dass ich keine Chance habe, aber. Und ja, am Ende haben wir es nochmal gekriegt. Es war ein harter Kampf, aber wir haben es dann nochmal gekriegt und den Ausschlag haben die Reiter gegeben. Mhm.
Blicken wir mal zurück auf das Jahr 1926, da wurde der Verein gegründet. Ich meine, wie kam es eigentlich dazu? Vielleicht, Herr Rings, vielleicht erzählen Sie mal, warum damals auf einmal sich so ein Verein gegründet hat.
Ja, das Problem bei solchen Sachen ist, man weiß es natürlich nicht genau. Man hat keinen Zeitzeugen, der tolle Interviews gibt und dann kann man die sich anhören und sagt, ah, da war der und der und der dabei und da ist es abgelehnt worden und der Oberbürgermeister hat und so irgendwie. Das gibt es natürlich nicht, aber es gibt durchaus Entwicklungslinien. Die Entwicklungslinien, die gehen ja schon im 19. Jahrhundert los, also mit badischem Rennverein und Honoratiorenreiten. Also die besseren Herrschaften in Mannheim waren Reiter. Wie Max Weber sagte, die Honoratioren sind Reiter, das war für ihn eine Kategorie, also der große Soziologe aus Heidelberg. Das war die eine Geschichte, der eine Entwicklungsstrang und der andere kommt aus der Landwirtschaft, auch weil der Herr Hofmann vorhin von seiner Vita erzählte, vom Landwirtschaftlichen und den Ackergäulen und so. Tatsächlich haben die ersten Rennen, sag ich mal, durchaus auch auf dem Land stattgefunden. Das waren natürlich keine super Reitpferde, aber das waren die besseren Ackergäule und die besseren Bauern, die da sportlichen Bauern sozusagen, reitsportlichen, die da auch ihre Rennen veranstaltet haben. Das gab's, aber man weiß darum, aber es verliert sich auch im Dunkel der Geschichte. Und aus all diesen Strängen ist dann irgendwann nach dem Ersten Weltkrieg, als wieder Ruhe eingekehrt war und Vereine sowieso ein hohes Standing hatten nach dem Ersten Weltkrieg, 20er Jahre, ist eigentlich die Ära der Vereinsgründungen in vielen Bereichen, unter anderem eben auch im Reitsport, haben sich da die entsprechenden Menschen zusammengefunden, haben gesagt, so, jetzt machen wir hier einen Reitverein, der einerseits das sportliche Reiten fördert, aber andererseits auch das Pferd und das Einstellen der vielen Pferde der individuellen Menschen, die da vorher schon geritten sind.
Ja, und damals wurde ja auch der Tattersaal eingerichtet im ehemaligen Bahnhof von Mannheim. Das war ja auch was ganz Modernes.
Das sagen Sie jetzt vollkommen richtig. Das ist auch ein Baustein auf dem Weg zum Reiterverein. Der Tattersaal war dann schon eine etwas weitere Entwicklung. 1884 ist der dann eröffnet worden. Ich erkläre gleich kurz, warum Tattersall und so weiter. Und dort konnten dann, sag ich mal, die besseren Menschen, die sich ja Pferde leisten konnten, ihre Pferde einstellen, konnten aber auch die einfacheren dort schon einfacher, ein bisschen in Anführungsstrichen natürlich jetzt immer gesagt, auch schon Pferde sich mal vielleicht mieten, ist das falsche Wort, aber ausleihen oder so.
Also die richtig Reichen, die hatten ihren eigenen Pferdestall neben ihrer Villa, aber die bisschen ganz klein bisschen weniger Reichen, die konnten dann im Tattersall Pferde unterstellen.
Genau, und auch die ganz Reichen sind gerne in den Tattersall, aber die ganz Reichen haben ihn auch gegründet letztendlich als Aktiengesellschaft, aber nur jetzt nicht als große Aktiengesellschaft, die Kapital reinholt, sondern das war so eine Form, sie haben es Aktiengesellschaft genannt, auch da fehlen die Quellen, wie man sich das genau vorstellen muss, aber es waren einige große Eigentümer, die ihr Geld da reingetan haben und versucht haben, einen kleinen Gewinn rauszuziehen oder wahrscheinlich überhaupt keinen.
Eher nicht.
Und das war die Tattersall-Gesellschaft, wie Sie zu Recht sagten, die ist im ehemaligen Bahnhof dann angesiedelt gewesen. Das heißt, 1840 ist der eröffnet worden, 1878 wurde der überflüssig durch den Bahnhof, den wir heute noch kennen. Und 1884 ist in diese Räumlichkeiten die sogenannte Tattersall-Pferdegesellschaft eingezogen. Wenn ich es noch kurz sagen darf, Tattersall deshalb, weil dieser Begriff kommt aus dem Englischen, da gab es einen Herrn Tattersall, der hat genau dieses Geschäftsmodell in England betrieben, ist ja auch irgendwo ein Pferdeland England. Das ist dann diffundiert in viele deutsche Städte, nicht nur nach Mannheim. Und dann gab es die Tattersall-Gesellschaft, nach der heute noch der Tattersall-Straßenbahnhaltestelle Tattersall.
Das Gebäude ist ja dann zerstört worden im Krieg. Das sah aber auch richtig aus wie ein Bahnhofsgebäude, gell? So ein bisschen Bahnhofshalle.
Ja.
Wurde die dann aber umgebaut, denke ich dann?
Das wurde umgebaut, da wurde auch nicht alles von genutzt. Es wurden wohl vor allen Dingen die Einfahrtsareale genutzt. Und also da müsste man auch nochmal genau forschen.
Und vielleicht auch nochmal an Sie. Was denken Sie, warum wurde 26 das gegründet, ein richtiger Reiterverein?
Also was Rings sagt hat, das ist richtig, das kommt von verschiedenen Strängen her. Aber ich habe mir auch überlegt, durch die Erfindungen, die Mannheim gemacht hat, Erfinder in Mannheim, hat sich ja die Rolle des Pferdes fundamental verändert. Das Pferd war bisher oder bis dahin war der Garant für Mobilität. Egal wie, vom Wagen, auf dem Acker, im Kriegsdienst, überall hat das die Entwicklung der Menschheit wäre, ohne die Domestizierung des Pferdes so nicht erklärbar. Große Reiche sind gegründet worden, weil einfach die Distanzen schneller überwunden werden konnten. Und dieses Thema, Garant der Mobilität, hat das Pferd weitgehend verloren durch die Erfindung, Stück für Stück natürlich. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann auch gesagt hat, komm, wir pflegen das weiter. Und zwar als Hobby, jetzt nicht da als Geschäft, sondern als Hobby. Und dass man deswegen Reitervereine gegründet hat, wie der Rings richtig gesagt hat. Vor 100 Jahren sind ganz viele Vereine, auch Reitervereine, gegründet worden. Vielleicht hat es auch damit zu tun.
Ja, irgendwie kam auf jeden Fall einiges zusammen und der Verein wurde gegründet. Wie viele Pferde hatte man damals eigentlich in dem Verein? Ungefähr? Ein paar hundert schon?
Nein, ich habe irgendwo gelesen, 50, 60 Pferde, mehr hatten die nicht.
Okay. Und das waren alles reiche Leute und welche Ziele setzten die sich?
Also zunächst mal war das ja auch eine gesellschaftliche Sache. Man hat sich in den Kreisen eben getroffen bei verschiedenen Gelegenheiten. Das konnte im Theater sein oder vielleicht auch im Stall. Und dann ist man gemeinsam ausgeritten, hat diesem Hobby gefrönt. Und wesentlich war aber, denke ich, auch die gesellschaftliche Relevanz, dass man sich da trifft. Wissen Sie, wenn Sie was zu besprechen haben und reiten, nein, das ist nicht das ganze Thema Status. Wenn Sie haben was zu besprechen, was wollen Sie machen, sagen Sie, komm, wir treffen uns am Samstagmorgen, reiten in den Waldpark, da hört man auch keiner zu, wir besprechen das und dann reiten wir wieder zurück. So, das ist sicherlich auch eine Komponente. Und dann ist natürlich auch die Frage aufgekommen, warum messen wir uns eigentlich nicht sportlich? So, ich meine, in England hat das ja angefangen auf den großen Landgütern. Da haben die sich sonntags getroffen, so 3-4 Lords, und haben mit ihren Pferden einen Wettkampf gemacht. Meistens ging es um Rennen, später ging es über das Überwinden von Hindernissen, denn Sie müssen ja sehen, die Fuchsjagd in England, die ist ja nicht so wie bei uns, dass es eine Strecke gibt, wo man da lang reitet. In England hat man ja den Fuchs noch gejagt. Also wo der hingerannt ist, muss da das Pferd hin. Und dann muss das.
Waren denn Jagden jetzt auch in Mannheim Thema?
Ja, das war lange bis die Reitgemeinschaft Neckarau, die hat noch bis in die 80er Jahre im Waldpark Jagden gemacht. Ja, das gab es bei uns und das war eines der großen Events, als es noch keine Turniere gab.
Mhm. Aber ohne Füchse.
Ja, ja, natürlich, ohne Füchse.
Ohne lebende Füchse, sondern das ist alles
korrekt.
So.
Also da reitet ein sogenannter Fuchs voraus, der hat einen Beutel an seinem Sattel hängen und da tropft so Losung, sagt man, raus. Und dann kommen die Hunde gerannt und riechen das und rennen dem hinterher. Und dann haben sie die Situation, als wäre eine Jagd. Dahinter galoppieren die Pferde und das ist, auf der Riedwiese im Herbst so ein bisschen der Nebel und da waren Tausende von Leuten, die das sehen wollten. Das war ein Ereignis. Und dann abends im Rosengarten der Hubertusball. Die Jagden, die waren durchaus ein Vorläufer für die Turniere von der Bedeutung her. Mhm.
Ja, kommen wir vielleicht zu den Turnieren, vielleicht, dass Sie nochmal zurückblicken, Herr Rings.
Vielleicht noch ein Wort zum Nukleus der Vereinsgründung und warum er gegründet wurde. Da haben wir nämlich das bisschen das Problem, wie bei vielen Vereinen, dass die frühen Protokolle leider nicht mehr da sind. Und oder sonstige sehr frühe Vereinsunterlagen, aus denen man dann genau sehen könnte, wer hat denn da was vielleicht in dem Protokoll, ist da festgehalten worden, solche Dinge.
So Ziele zum Beispiel.
Die Ziele, gut, die können wir aus der Satzung dann sehen, die sind ja gleich geblieben, also Förderung des Pferdes, des Reitens und so weiter, steht auch alles im Buch dann haarklein drin. Aber so sag ich mal, wer hat sich für was eingesetzt? Wie sind sie auf die Idee gekommen? Wir wissen allerdings, wer dabei war. Es war natürlich der erste Vorsitzende, sicher der Taktgeber, der Hans Klemm, Dr. Hans Klemm, der Direktor der Zellstoff, also im Waldhof der Zellstofffabrik, also eine Riesennummer, wenn ich das so sagen darf, etwas despektierlich unserer heutigen Sprache. Der also nicht nur hier in Mannheim aktiv war, der in vielen Aufsichtsräten war. Also das kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen, welche Bedeutung dieser Mann hatte. Und der war sozusagen der allererste Vorsitzende, also der Urvorsitzende von Herrn Hoffmann, der diesen Verein aus der Taufe gehoben hat mit seinen Mitstreitern, unter anderem mit Anton Lindeck, ein ganz bekannter Rechtsanwalt hier in Mannheim und der auch sehr viel für die Binnenschifffahrt getan hat. Und aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich meine, diese Protokolle fehlen uns, aber das ist der Reiterverein kein Unikat. Also ich habe ja eine längere Berufslaufbahn hinter mir und habe viele Vereine vor mir sitzen gehabt. Na, können wir da nicht was machen? Und da habe ich gesagt, hätte der vor 10 Jahren die Unterlagen abgegeben, würden wir heute anders aussehen.
Ja gut, das war natürlich damals so, die Reichen, die Honoratioren der Stadt machten sich da stark dafür. Heute hat sich das ja ein bisschen geändert, Herr Hoffmann. Sie haben ja gesagt, keiner soll abseits stehen, das Reiten sollte geöffnet werden für alle Menschen. Ne? So, ja, das ist ja
das
so Ihr Motto.
War
oder?
Mir immer ein Anliegen und da kommt auch der Titel des Buches her. Weil ich sage, wenn wir das nicht hinkriegen in den Vereinen, dass wir das Pferd als Sportpartner erhalten und dann wäre das immer weniger und irgendwann gehen wir in den Zoo und sagen, wo den Kindern mal ein Pferd zeige oder so. Das soll es nicht sein, denn das Pferd, einmal hat das eine unglaubliche Bedeutung für die Geschichte der Menschheit und zum anderen, das Pferd ist, wenn man sich damit beschäftigt, ein Lebewesen, was sie Demut lehrt, also das Pferd macht nicht immer gerade so, was sie in ihrer Laune meinen, dass es tun muss. Das zweite ist, dass sie einen Kameraden, gerade für Kinder, haben, für den sie sorgen. Sie müssen Disziplin aufbringen. Sie müssen auch das ganze Thema Zuwendung. Aber das ist beidseitig. Wissen Sie, wenn Kinder, ich habe das mal mit einem Psychologen besprochen, weil ich gesagt habe, also, was ist denn das Faszinierende? Da sagt er, wissen Sie, wenn Kinder ein Problem haben, zu Hause oder sonst wie. Und sie haben keinen, mit dem sie drüber reden können. Mit dem Pferd können sie drüber reden. Und das ist eine Komponente, die wir auch immer wieder, wir machen ja auch das therapeutische Reiten, wir haben Sprachförderungsveranstaltungen gemacht mit Pferden. Da hatten wir 100 Kindergartenkinder in der Woche, die wir da betreut haben. Und das haben wir auch immer wieder festgestellt, so diese diese Nähe, diese Zuwendung, so ein Pferd ist ein liebes Lebewesen, es ist groß, aber es ist nicht aggressiv.
Aber das große Problem ist ja immer das Geld. Wer kann sich das leisten? Also meine Eltern konnten uns nur zweimal einen Ferienkurs finanzieren, mehr war nicht drin. Wie ist das denn heute?
Also gucken Sie mal, wenn Sie es vergleichen mit anderen Sportarten, wenn jetzt Kinder bei uns in die Reitstunde kommen und die kostet 10 Euro, ich halte es für überschaubar. Denn wenn Sie eine Kinokarte kaufen oder was weiß ich, also ich bin immer entsetzt, wenn ich höre, dass auch Kinder zu irgendwelchen Konzerten gehen und dreistellige Summen aufgerufen werden für eine Karte, da denke ich, wir sind zu billig. Aber das ist jetzt nicht ein Thema, zu billig oder nicht. Es ist unser Anliegen und meins ganz persönlich, dass wir Kindern nicht übers Geld den Weg zum Pferd verunmöglichen. Das soll nicht sein.
Wie machen Sie das dann?
Gucken Sie, wenn es gibt auch Kinder, das sind jetzt nicht Scharen, aber die kommen und sagen, können wir helfen? So geht es meistens los. Und dann engagieren die sich und helfen. Also ich muss jetzt natürlich sagen, also das geht jetzt um Jugendliche, wenn ich Kinder sage.
Ja.
Und helfen und dann dürfen die dafür auch reiten. Wenn die ihre Arbeit ordentlich machen und uns unterstützen, auch bei Veranstaltungen, dann sagen wir so, komm, jetzt kannst du ein bisschen reiten und so. Und das ist ja so der erste Weg. Und wenn die sich den Weg dann auch erschließen, indem sie ihre Fertigkeiten verbessern, dann finden sie vielleicht jemanden, der ein Pferd bei uns untergestellt hat und die jeden Tag Zeit hat, ihn zu reiten. Und dann sagt man auch, guck mal, das Kind oder der Jugendliche, ich muss aufpassen mit der Terminologie, der macht das doch ganz gut, denn der könnte doch auch unser Pferd reiten, wenn wir keine Zeit haben. Und so schaffen sie Möglichkeiten, dass sie Jugendliche ans Pferd kriegen. Ja.
Und wie ist das jetzt mit dem Reiten für behinderte Menschen und Jugendliche? Machen Sie das immer noch?
Das haben wir jetzt ausgelagert auf den Annahof nach Friedrichsfeld. Die Frau Blumrich-Brauer, die hat das bei uns Jahrzehnte gemacht und die hat dann den Annahof in Friedrichsfeld übernommen. Und das hat nochmal einen Vorteil gegenüber unserem Verein. Vom Annahof ist absolute Stille. Da reiten sie mit den Kindern in den Wald. Das ist für Kinder, je nachdem, Krankheitsbild ist das sogar noch mal besser als in einem Verein. Ist ja klar, ist was los, ist Trubel. Und wenn sie zum Beispiel mit Autisten arbeiten und die Leute wissen nicht, wie man sich mit denen arrangiert oder so, ist besser, die sind irgendwo, wo Ruhe ist. Also wir machen das gemeinsam noch mit der Marion Blumrich-Brauer. Und ich bin immer noch auf der Suche nach einer finanziellen Unterstützung für unser Sprachförderprojekt. Denn das war wirklich ein tolles Projekt, das eine Stiftung unterstützt. Die haben dann sich nach 5 oder 6 Jahren anders entschieden für einen anderen Schwerpunkt. Dann waren die bei uns raus. Und das ist sehr, sehr traurig. Denn wissen Sie, die Maimarkt-Turniere, das internationale Ansehen, das ist das eine. Aber das andere ist der Verein und die Arbeit, die man als Verein leisten muss. Und
das müssen wir kurz noch sagen, wo Sie Ihren Sitz haben, nämlich bei
neben Luisenpark.
Luisenpark, genau. Ja, Vereinshaus auch richtig, das war ja auch immer ein wichtiger Punkt.
Ja, das ist auch, da haben wir jetzt auch einen sehr guten Wert drauf. Das ist, ja, das gehört alles dazu, weil sonst kriegen Sie ja keine Gemeinschaft hin. Ja, das im Verein, das man nimmt den Reiterverein natürlich gerne wahr und auch zu Recht als der diese großen Turniere macht, so. Aber das andere ist mindestens genauso wichtig, denn da kommt ja auch alles her. Wenn Sie keine Basisarbeit machen, werden Sie bald keine Spitzenleute mehr haben. Das ist, gucken Sie mal, der Richard Vogel, der amtierende Europameister, der jetzt auch einen großen Preis von Aachen gewonnen hat, Nummer 3 der Welt, der hat seine Lehre bei uns gemacht im Reiterverein. Also wir sind da schon stolz drauf. Der ist auch 24 bei Olympia in Paris geritten. Und es ist nicht der einzige Olympiastarter für Mannheim. Auch Ludger Bärbaum ist 10 Jahre für Mannheim geritten und war in dieser Zeit auch mehrfach auf Olympischen Spielen. Und dann haben wir sogar ein Eigengewächs, der Dr. Hermann Weiland, der ein Gartenbauunternehmen im Mannheimer Norden betreibt. Der war 1992 für Kroatien, da stammt seine Familie her, bei den Olympischen Spielen in Barcelona. Und der Hermann hat auch die erste Runde überlebt. Man hat ja gesagt, okay, jetzt mit all den Top-Reitern, nee, der kam auch dann in die zweite Runde und das war eine Riesengeschichte. Also 3 Olympiateilnehmer und auch Olympiasieger dabei, haben auch nicht alle Vereine in Mannheim.
Eigentlich wäre das jetzt schon ein gutes Schlusswort, aber wir haben eigentlich ein wichtiges Kapitel nicht gestreift, die NS-Zeit, wo ja alle Vereine in Mannheim gleichgeschaltet wurde, kann man sagen. Wie erging es dem Reiterverein?
Ja, da haben wir also zunächst mal wieder das Problem, dass uns die Vereinsprotokolle fehlen. Also wir wissen nicht genau, was im Nukleus da des Vorstands passiert ist, weil da sind ja dann die entscheidenden Weichenstellungen, da kommen ja die Erlasse und so weiter. Aber der Verein ist natürlich auch gleichgeschaltet worden, er ist nicht verboten worden. Es gab auch Vereine, die verboten wurden.
Was passierte mit den jüdischen Mitgliedern?
Bei den jüdischen Mitgliedern fehlen uns auch wieder die Mitgliederlisten. Man kann indirekt aus Zeitungsberichten erschließen, dass es eine Mitgliederreduktion gab, also ab 33. Also da ist die Rede von 44 Mitgliedern, der Verein geschrumpft ist und so wie die Zeitungen dann berichten nach dem Krieg und so, ist der Aufwuchs wieder da plötzlich und so. Warum und weshalb, weiß man nicht, aber man kann natürlich erschließen, dass das mit den jüdischen Mitgliedern zu tun hat, die natürlich traditionell auch viel mit der Mannheimer Oberschicht zu tun haben, die wiederum, wir haben es vorhin besprochen, viel mit dem Pferd zu tun hat. Was wir wissen, prominentes Beispiel, das sollte vielleicht gesagt werden, der vorhin schon erwähnte Anton Lindeck, der Mannheimer Rechtsanwalt, Schifffahrtsanwalt und engagiert im Rechtsanwaltsverein etc., hat als Halbjude, so wurde er damals eingestuft, erhebliche Schwierigkeiten bekommen und ist aus der Rechtsanwaltskammer ausgeschlossen worden etc. Er taucht im Verein dann nicht mehr auf. Also wir wissen auch nicht genau, was passiert ist, aber er war bis 1932 Vorsitzender, so Größenordnung, jetzt auswendig, aber steht ja etwas genauer im Buch. Und dann wurde er durch jemand anders ersetzt. Was dann aus ihm geworden ist, dann nach dem Krieg wieder aufgetaucht. Aber das ist ein bisschen eine Tabula rasa, die es insgesamt noch zu erforschen gibt.
Okay, das ist noch zu erforschen. Ganz kurz noch, wie viele Pferde sind jetzt bei Ihnen eigentlich untergestellt?
Im Moment haben wir 60 darstellen.
Ah ja, fast so wie am Anfang.
Ja, wir haben auch nie das Ziel gehabt, einen Verein zu machen mit 150 Pferden.
Wie viele leben eigentlich in Mannheim? Wie viele Pferde gibt es wohl?
Boah, es gibt auf jeden Fall 7 Reitervereine.
Ja, also da kommen schon einige Pferde zusammen.
Da kommen einige zusammen und einige stehen beim Bauern. Also ein paar hundert Pferde gibt es mit Sicherheit in Mannheim noch unterm Sattel.
Wenn ich da einen ganz kurzen Satz sagen darf. 1820, 24 Größenordnung waren 500 Pferde in Mannheim. Das weiß man über eine Statistik.
Und dann sind es heute vielleicht auch noch so ungefähr so viele. Hat sich also ganz gut gehalten.
Ja, also ohne die Garnison. Reine Pferde, ja, Kutschen etc.
Hat sich eigentlich ganz gut gehalten und Ihr Ziel, das Pferd den Menschen nahe bringen, hat sich sozusagen bewahrheitet. Ja, also das ist jetzt ein Rückblick und wir haben erfahren, dass man Breitensport macht mit Spitzensport und wir haben erfahren, wie es früher war, wo der Verein eigentlich wirklich hauptsächlich für die Honoratioren der Stadt da war. Und deswegen danke ich jetzt mal Ihnen beiden. Das war der Podcast 100 Jahre Mannheimer Reiterverein. Danke dem Vorsitzenden Peter Hoffmann, der hier war, und Hans-Peter Rings, dem Stadthistoriker, der dieses Buch hauptsächlich geschrieben hat, Das Pferd dem Menschen nahebringen, 100 Jahre Reiterverein Mannheim, erschienen beim Archivum. Da kann man das auch kaufen und beim Bücherbänder auch. Und natürlich hat das Buch eine ISBN-Nummer und man kann es deutschlandweit bekommen dadurch. Vielen Dank, mein Name ist Annette Lennartz.
Vielen Dank.
Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.